Das größte Verlangen in Gottes Herzen ist, dass wir ihn wirklich kennenlernen. Und gestern sind wir da stehen geblieben, dass Gemeinde gebaut wurde, indem Menschen zu Jüngern gemacht wurden. Ein Jünger ist ein Lernender. Ein Jünger ist jemand, der unter Anleitung Schritte geht und der bestimmte Dinge, die er noch nicht hat, die er noch nicht beherrscht, lernt zu tun. Und das große Lernziel des Jüngers ist in verschiedener Weise ausgedrückt in der Schrift, aber es ist von verschiedenen Seiten immer das Gleiche. Das, was der Jünger zu lernen hat, was die Menschen, die da dazugekommen waren, zu Pfingsten, diese 3000 und dann die anderen danach, dann, was sie unter der Anleitung der Apostel lernen sollten, ist, Gott zu lieben. Das ist das Erste und das Allergrößte. Matthäus 22, 37, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Das war das Ziel. Es waren nicht Prinzipien, nicht Techniken, nicht irgendwelche Managementgeschichten oder irgendwie so etwas, sondern sollten Gott lernen zu lieben. Weil das ihre Bestimmung ist. Das ist deine Bestimmung. Das ist, warum wir gemacht sind. Und wir werden niemals wirklich richtig das Leben genießen, wenn wir nicht darin zunehmen, Gott zu lieben. Das ist das Ziel. Und so viele Gläubige und so viele Gemeinden haben so viele Ich glaube nicht, dass das hilfreich ist, solche Zahlenziele sich zu setzen, wenn nicht das Erste ist. Das Erste ist, wir wollen Gott kennenlernen. Wir wollen Gott lieben lernen, ohne dass wir ihn wirklich persönlich kennen und dass wir befähigt werden, durch Gottes Hilfe ihn zu genießen, wird unsere Gemeinde nie wachsen. Wenn wir Gott nicht genießen, wenn er nicht frei ist in unserer Mitte und wir uns an ihm freuen, warum sollten wir die Leute zu uns einladen? Kommt und teilt unsere Bedrückung, teilt unsere Unfreiheit. Schaut an, wie verklemmt wir sind. Schaut an, wie merkwürdig wir sind. Das lohnt sich nicht, dazu die Leute einzuladen. Aber wenn der Geist Gottes Raum hat, wenn Freiheit da ist, wenn Menschen Gott genießen, sich an Gott freuen, wenn Freundlichkeit und Reinheit und Liebe die Atmosphäre ist, dann werden Leute dazukommen. Und sie werden kommen und sie werden bleiben. Nicht nur einmal kommen, sondern sie werden bleiben. So, das ist, was den Jüngern beigebracht wurde. Das allererste in deinem Leben ist, du sollst und du musst unbedingt Gott kennenlernen. Man kann nicht einen Gott lieben, den man nicht kennt. Es ist völlig unmöglich. Und das wurde den Juden gesagt. Stell dir mal vor, die Schrift haben, die alles haben, aber nur, wie Hiob, Gott vom Hörensagen kannten. Und das war ihr Zeugnis. Ich habe nur vom Hörensagen von ihm gehört. Jetzt aber hat mein Auge ihn gesehen. Das ist ein Zitat von Hiob, aber das war die Grundstimmung der Neubekehrten. Hey Leute, wir dienen einem Gott und wir kennen ihn gar nicht. Aber jetzt sind mir die Augen aufgegangen. Jetzt sehe ich ihn. Und er ist so anders und er ist so herrlich und er ist so wunderbar. Du musst ihn unbedingt kennenlernen. Das ist das Allerwichtigste in deinem Leben. Das war der missionarische Eifer der ersten Christen. Weil sie Gott kennengelernt hatten. Und wie hatten sie Gott kennengelernt? Durch die Unterweisung der Apostel. Sie blieben in der Lehre der Apostel. Und die Apostel haben gesagt, wir helfen dir, Gott wirklich persönlich kennenzulernen. Wir helfen dir, wie das, was du jetzt empfangen hast, nicht versickert oder sich verflüchtigt und auflöst oder in irgendeine kleine fromme Ecke deines Lebens eingesperrt wird, sondern wie das, was du an Leben empfangen hast, wie es weitergehen kann, wie es sich erweisen kann, wie es zunehmen kann und wie es nicht behindert wird. Gott ist das Leben. Jesus sagt, ich bin gekommen, Leben zu geben. Leben im Überfluss. Und so viele Gläubige verstehen das Miss und sie arbeiten hart daran, Leben zu erzeugen. Wir sollen kein Leben erzeugen. Wir sollen nur die Finger weglassen von diesem Leben, damit es einfach frei fließen kann und zunehmen kann. Wir müssen nicht kurbeln und pushen und drücken und uns anstrengen, sondern einfach nur dieses Leben fließen lassen, diesem Leben Raum geben, einfach nur dafür sorgen, dass das seinen Weg findet. Das ist ein Strom, je länger der fließt, umso breiter und tiefer und stärker wird er. Und die ganzen Teachings der Apostel hatten nur dieses eine Ziel: Komm Gott nicht in die Quere. Fall nicht zurück in deine eigenen Anstrengungen. Fall nicht zurück in ein frommes Selbstvertrauen, wo du denkst, mit deinen Anstrengungen hebst du und trägst du das Universum. Lass bitteschön Gott Gott sein und erlaube ihm, sein Werk in dir und durch dich zu tun. Das war die ganz einfache Lehre der Apostel. Das war nicht kompliziert. Das war ganz, ganz einfach. Jesus betet und sagt: Vater, dich zu kennen, das ist das ewige Leben. Dich zu kennen, Gott zu kennen, ist das Leben. Das heißt, da wo man Gott kennt, ist das Leben, da fließt das Leben. Und Leben hat eine einzigartige Kraft, es multipliziert sich von alleine. Wo Leben ist, kommt mehr Leben dazu. Und wo Tod ist, kommt noch mehr Tod dazu. So einfach ist das. Und die Jünger wurden angeleitet: Macht Raum für das Leben aus Gott. Ihr habt es jetzt empfangen, jetzt versucht es nicht durch eure Anstrengungen, durch eure Werke, durch eure Bemühungen irgendwie zu ersetzen oder zu zwingen, sondern lernt zu fließen, lernt euch führen zu lassen, lernt euch dienen zu lassen, lernt euch erfüllen zu lassen. Der Gott, der euch gerufen hat, der euch in sein Reich geholt hat, ist ein Gott, der euch dient, der euch Gutes tut, ununterbrochen. Sein Herz ist voll und er möchte euch Gutes tun. Das ist, was denen beigebracht wurde. Und die praktischen Dinge, auf die wir dann zu sprechen kommen, hatten alle nur dieses eine Ziel: Raum zu machen für das Leben. So, das Ziel der Jüngerschaft ist, Gott zu lieben, indem wir ihn kennenlernen. Das ist nicht ein neues, hartes Gebot nach all den vielen Dingen, die wir so zu tun haben. Jetzt noch obendrein sollen wir Gott lieben, sondern wenn wir Gott kennenlernen, wir können gar nicht anders. Unser Herz wird nicht anders reagieren, als dass wir begeistert sind über ihn, dass wir dankbar sind, dass wir ergriffen sind, dass wir einfach in Ehrfurcht vor ihm sind, dass wir uns freuen an ihm. Gott zu kennen bedeutet, sich an ihm zu erfreuen. Sein Anblick, sein Wesen ist durch und durch erfreulich. Der Teufel ist greulich und unser Gott ist erfreulich. Merkt ihr das? Halleluja. Vor deinem Angesicht, heißt es im Psalm, ist Freude die Fülle. Gott zu sehen, heißt, sich an ihm zu freuen. Und darum lesen wir, dass sie diese Gemeinschaft hatten, wo Freude dieses Merkmal war. Nicht Leistungsdruck, nicht Programm erfüllen, sondern da war Freude da und die anderen hatten Interesse, dazu zu kommen. Sie hatten gesehen, hey, die haben etwas, da ist wirklich Familie da, da ist gegenseitige Annahme und Wertschätzung da. Wir können einander nicht wertschätzen, einander nicht annehmen, solange wir nicht wissen in unserem tiefsten Innern, wir sind angenommen. Das ist völlig unmöglich. Wir können uns bemühen, christliche Liebe zu üben, aber das wird nur Krampf werden. Es beginnt nicht damit, dass wir etwas tun. Es beginnt nicht damit, dass wir versuchen zu lieben oder liebenswert zu sein. Sondern das ganze Leben im Geist beginnt damit, dass wir ihn sehen. Und sehen, was für ein bedingungsloses, endgültiges, herrliches und mutmachendes Ja er hat in seinem Herzen zu uns. Das war der Inhalt unseres Singens heute Morgen. Einfach Gott sagt, ich habe Ja zu euch gesagt. Ich freue mich an euch. Ich bin für euch. Was macht ihr euch so schwer? Was sorgt ihr euch? Was plagt ihr euch? Was macht ihr da eigentlich alles? Kommt doch mal zu mir. Lasst doch mal das ganze Zeug sein und kommt doch mal endlich zu mir. Viele sind so christlich, so ernst beschäftigt. Und Gott sagt jetzt, lasst das doch mal sein. Jetzt kommt doch mal zu mir. Lern doch mal mich kennen, genieß doch mal meine Gegenwart. Ich will dich ein bisschen erheitern, ein bisschen erfreuen, ein bisschen locker machen. Menschen legen Lasten auf, das könnten schon die Pharisäer gut. Lasten auflegen, aber keine Hilfe, keine Anweisung. Hey, wie kommt man hinein in diese Dimension der Gegenwart Gottes? Wie kommt die Kraft, die mich befähigt, zu tun, was ich zu tun habe? Das christliche Leben beginnt nicht mit Pflichten, mit einem Aufgabenkatalog, sondern es beginnt mit einem Nachhausekommen zum Herzen des Vaters, wo wir das innerlich erfahren, nicht nur darüber gepredigt bekommen, sondern erfahren, wir sind angenommen, wir sind bejaht, wir sind für ihn wertvoll. Er schaut nach uns, er interessiert sich für uns, er will uns Gutes tun. Im menschlichen Herzen ist so viel Misstrauen gegen Gott. So viel Misstrauen. Und dieses Misstrauen wird noch bestärkt, wenn wir zu stark am Anfang betonen, was der Lebensstil und die Aufgaben und die Verpflichtungen eines Kind Gottes sind. Das Erste für ein christliches Baby. Die Bibel redet von Babys, von Kleinkindern, von jungen Männern und von Vätern. Und das Erste, was die Babys zu tun haben, ist den Vater kennenzulernen. Das ist das Allererste. Und wir haben so viel Not in den Gemeinden, weil Menschen den Vater nicht kennen. Und nach kurzer Zeit haben sie die Identität von Sklaven, von Arbeitern. Und sie sollen Programme erfüllen. Und da ist schon wieder ein neuer Pharao, der die Peitsche schwingt und sagt, höher, weiter, schneller, mehr. Mehr Leistung, mehr. Warum wächst ihr nicht? Und solche Dinge. Also wenn wir jetzt mal die moderne Kultur beiseite lassen, aber einfach so jetzt mal grundsätzlich, wie Menschen gemacht sind. Wenn da zwei verheiratet sind und zwei sich lieben und alles läuft normal ab. Du musst nicht mit der Peitsche da stehen und vermehrt euch und macht eine Familie und bekommt Kinder. Lass sie einfach in Ruhe, lass sie sich lieben und du wirst sehen, die Familie wächst. Wachstum ist kein Programm, ist kein Zwang, es ist eine unvermeidbare Folge von Liebe. Bei Gott gibt es diesen ganzen frommen Stress nicht, den wir uns gemacht haben und den wir, weil wir dumm genug sind, erlauben, dass andere den auf uns legen. Und Gott sagt, ich will nicht, dass du unter einem Joch bist. Ich will nicht, dass du dich immer im Minus fühlst und du hast das nicht gemacht und du hast das nicht gemacht und du solltest doch dieses und du hast jenes nicht. Oh, was bist du doch für ein schlechter Mensch. Gott will das alles nicht. Gott beschämt uns nicht, indem er immer wieder unseren Mangel uns vor Augen führt, sondern er sagt, was ihr braucht, ist mehr von mir. So was die Jünger zu lernen hatten, ist sich dienen zu lassen, zu empfangen. Was ist das Wesen von Glauben? Das Wesen von Glauben ist nach der Lehre von Jesus, dass er die Quelle ist, zu der man kommen soll und von der man trinken kann. Davon redet er in Johannes 4, in Johannes 6 und in Johannes 7. Wer an mich glaubt, sagt er, wenn wir glauben, wir kommen zu ihm, wenn wir Durst haben, wir trinken. Und der Durst wird gestillt. Was für ein Durst, von was redet er? Er redet nicht von Getränke, er redet von diesem Durst nach Annahme, nach Wertgefühl, nach Identität, nach Geborgenheit, nach Schutz, nach Freiheit, nach Entlastung, nach Ermutigung. Wir alle haben einen enormen Durst. Jeder da draußen, der Gott nicht kennt, hat einen Durst nach Leben. Aber sie werden betrogen und ihnen wird alles Mögliche erzählt, worin sie angeblich ihren Durst stillen können. In Besitz, in Erfolg, in Karriere, in Geld, in Menschen zu beeindrucken, Menschen zu beherrschen, Menschen auszunutzen, vom Menschen zu holen. So viele verkehrte Konzepte. Aber das, was sie treibt, darin immer weiterzugehen, ist Durst. Durst und Hunger nach Leben. Die würden das Glück nennen. Aber sie wissen nicht, dass die Hingabe und die Gemeinschaft mit Gott wirklich ihr Glück ist. Sie wissen das nicht. Und viele Gläubige scheinen das auch nicht zu wissen. Sonst würde es nicht so traurig und so bedrückt und so mechanisch und so langweilig in den Gemeinden aussehen, wie es aussieht. Aber Christus ist das Leben und er ist gekommen, Leben zu bringen. Ein wesentliches Element von Leben ist Freude. Ein wesentliches Element von Leben ist Freude. Und Jesus hat gesagt, diese Worte habe ich euch gesagt, damit ihr meine Freude in euch habt. So das Ziel, warum Jesus redet, ist nicht Lasten aufzulegen. Das Ziel, warum Jesus redet, ist Menschen etwas zu geben, was sie so dringend brauchen. Freude. Er ist nicht der Räuber, er ist der Geber. Der Teufel ist der Räuber, wir dürfen das nie verwechseln. Viele Menschen benehmen sich, als wenn Gott lauter hartherzige, ungerechte, unberechtigte, unerfüllbare Forderungen hat an sie. Darum halten sie auch so weit weg von ihm. Weil je näher sie ihm kommen, umso mehr wird noch von ihnen erwartet. Das ist ein völlig falsches Konzept. Er ist die Quelle. Und zu dieser Quelle sollen wir kommen und dann was? Hart arbeiten. Nein, trinken, erfrischt werden. Jeremia 2,13, Gott sagt, mein Volk tut eine zweifache Sünde. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Gott sagt, er ist die lebendige Quelle. Das heißt, was ich brauche zum Leben, gib mir nicht diese Kultur, gib mir nicht andere Menschen. Was ich brauche zum Leben, gibt Gott mir. Und Glauben an Jesus bedeutet zu wissen und damit zu rechnen und damit zu handeln. Er ist die Quelle. Und ich weiß, wie man zur Quelle kommt und ich weiß, wie man trinkt. Er gibt Wasser des Lebens. Lebendiges, lebensschaffendes Wasser. Und viele wollen christlich dienen, ohne sich dienen zu lassen und ohne empfangen zu haben, wollen sie geben. Und das führt unweigerlich in einen totalen Stress und in eine Gespaltenheit und in eine Schauspielerei, wo wir versuchen, etwas zu geben, was wir nie bekommen haben. Das ist nicht unsere Aufgabe. Unsere allererste Aufgabe ist zu begreifen, diese Bedürfnisse, die wir haben, dieses Verlangen, dass wir wissen wollen, wir sind wertvoll, wir sind wichtig, wir sind wer. Wir haben Bedeutung, wir brauchen Schutz, wir brauchen eine wirkliche Sicherheit, wir brauchen Geborgenheit. Diese Wünsche, diese Bedürfnisse sind absolut legitim. Gott hat dich so gemacht. Das ist nicht dein selbstsüchtiges Streben, das ist, wie Gott dich gemacht hat. Und Gott hat kein Problem damit, kann er ja auch nicht, er hat ja uns so gemacht. Er hat nur ein Problem, wenn wir ihn nicht erkennen als die Quelle und wir rennen zu allem möglichen Drecktümpel und versuchen da unseren Durst zu stillen. Damit hat er ein Problem. Warum? Weil wir uns vergiften. Weil wir uns kaputt machen, weil wir uns zerstören, weil wir uns berauben. Und als zerstörte und beraubte Menschen werden wir andere zerstören und berauben. Wir können gar nicht anders. Was wir haben, geben wir weiter. Mich, die lebendige Quelle, verlassen sie. Ja, aber der Durst ist immer noch da. Und dann was? Hauen sich rissige Zisternen, die doch kein Wasser geben. Was für eine Mühe, aus dem harten Felsenboden ein Wasserreservoir sich da zu hauen. Das quillt und sprudelt und fließt die Quelle. Und wir wollen die Quelle nicht. Und dann müssen wir uns riesige Zisternen hauen. Und dann warten, dass ein bisschen Wasser kommt. Und nach wenigen Tagen fängt das Wasser an zu wimmeln von kleinen Tierchen. Und das müssen wir dann trinken. Wir haben nichts anderes. Mich, die lebendige Quelle, verlassen Sie. Gott sagt, eine zweifache Sünde. Gott, die Quelle zu verlassen, ist Sünde. Sich von Gott nicht dienen zu lassen. Sich von Gott nicht erfrischen zu lassen, nennt Gott Sünde. Das ist schon der Anfang der Sünde. Der Rest ist vorprogrammiert und nicht zu verhindern. Wenn wir nicht gefüllt sind, wenn wir nicht Geborgenheit haben, wenn wir immer noch versuchen, unsere Minderwertigkeit aufzupeppen und aufzufüllen, indem wir fromme Werke tun und uns selber eine eigene Identität darin schaffen. oder andere versuchen damit zu beeindrucken. Wir sind unter Mühsal, wir sind unter einem Joch. Werke haben niemals die Aufgabe, dir eine Identität zu geben. Wie viele Christen haben ihre Identität in ihrem Posten? Oh, ich bin der Folienaufleger in unserer Gemeinde. Ich bin der, der mit dem Körbchen durch die Reihen gehen darf. Gewaltig. Und Menschen hängen da dran und finden darin ihre Bestätigung. Ich weiß das. Wir haben einmal eine Situation gehabt, wir hatten eine Schwester in der Gemeinde, die hat die Aufgabe, mit dem Körbchen durch die Reihen zu gehen. Und eines Tages...
An dieser Stelle hat es wegen einem technischen Fehler einen Unterbruch gegeben in der Aufnahme von einigen Minuten. Ich bitte um Entschuldigung.
Jünger lernen Gott kennen. Jünger lernen zu wachsen in dieser Fähigkeit, sich an Gott zu erfreuen. Das ist ein wesentliches Merkmal von geistlichem Wachstum. Sich an Gott zu freuen. Und wir haben gelernt, du darfst nicht Menschen Verantwortung geben in der Gemeinde, die nicht auf eine erkennbare Weise zunehmen, im Laufe der Monate und Jahre, zunehmen an der Fähigkeit, sich an Gott zu freuen. Die Gefahr, dass sie ihren Posten als Hauskreisleiter, als Folienaufleger, als irgendetwas anderes missbrauchen, um von der Gemeinde ihren Wert und ihre Bestätigung zu holen. Die Gefahr ist riesengroß. Aber wenn da Menschen sind, die nicht streben nach Posten, nach Positionen, nach Verantwortung. Ja, wann darf ich jetzt, schrieb einer, darf ich jetzt schon auf meine Visitenkarte Älteste schreiben? Sind wir jetzt schon Älteste? Meine Güte. Wir brauchen ein Papier, wir brauchen einen Sheriffstern. Guck mal, wer ich bin, was ich habe, was für eine Position ich habe. Das ist doch alles Welt. Das ist doch alles Welt. Wenn wir uns an Gott freuen, dann ist uns völlig egal, ob wir den Besen haben oder die Kanzel haben oder das Keyboard haben oder apostolischen Ministry haben. Das ist doch alles völlig egal. Wir haben Gott, wir haben die Quelle. Und was wir da haben, kann niemand uns wegnehmen. Niemand. Sogar wenn wir in ein fremdes Land gehen würden, wir haben immer noch die Quelle. Weil Jesus sagt, das Wasser, das wir trinken, wird zu einer Quelle, zu einem Brunnen in uns. Und wir tragen das in uns, wir tragen das mit uns. Deswegen kann man sogar in trockene Orte gehen, deswegen kann man sogar dahin gehen, wo alle entmutigt und bedrückt und frustriert sind. Man hat seine eigene Atmosphäre. Das ist wie, wenn dünne Luft ist auf hohem Berge, dann hast du deinen Sauerstofftank, dann machst du den Hahn auf. Wenn hier die Atmosphäre nicht mehr da ist, um genug zu leben, dann drehst du den Hahn auf und dann hast du deine eigene Atmosphäre und alle japsen und ringen nach Luft, aber dir geht es wunderbar. Das ist deine eigene Atmosphäre. Du lebst von Gott, du lebst nicht aus den Umständen. Und Erlösung ist so sehr auch Erlösung von der Macht und dem Diktat der Umstände. So viele Menschen sind unter Umständen und versuchen unter den Umständen irgendwie das Beste daraus zu machen. Aber Erlösung bedeutet, dass wir ein Leben aus Gott bekommen haben. Das göttliche Leben, das heißt ewiges Leben, göttliches Leben. Wie viele Aspirin-Tabletten braucht Jesus auf dem Thron täglich? Wie viele Migräne- und Depressionsphasen und Anfälle hat er denn so pro Woche? Wie sehr muss er kämpfen und ringen gegen schlechte Laune? Unser Gott herrscht, unser Gott ist herrlich, ihm geht es herrlich. Warum? Weil er alles, was runterzieht, krank macht, kaputt macht, entmutigt und Sorgen macht und enttäuscht, alles hat er überwunden. Er hat es überwunden. Du sagst, ja, schön für ihn. Jesus sagt, freut euch, ich habe die Welt überwunden. Und die Jungen haben nicht gesagt, ja, du hast gut, aber wir sind mittendrin. Schön für dich. Nein, Jesus hat doch überwunden für uns. Er hätte das doch alles nicht tun müssen. Er hatte diese Herrlichkeit und diese Freiheit und diese Herrschaft, bevor er runterkam auf die Erde. Er hat alles nach oben gelassen und kam hier auf unser Niveau. Und er ging hier durch unsere Bedrückungen, durch unsere Anfechtungen, durch unsere Angriffe, durch unsere Lieblosigkeiten, die wir so erleiden. Und er ging da durch für uns. Und er hat überwunden für uns. Und weil er sich erniedrigt hat, wurde er erhöht. Und er bekam diesen Namen, der über alle Namen ist. Unser Christus herrscht jetzt. Ihm geht es herrlich jeden Tag. Halleluja. Ihm geht es herrlich. Und wenn du begreifst, dass durch den Heiligen Geist diese Art von Leben, die dich befähigt, aufzufahren mit Flügeln wie Adler, die dich befähigt, zu herrschen und über den Dingen zu sein. Dieses Leben hast du empfangen. Und wenn du das begreifst, wenn dir die Augen aufgehen, was habe ich denn eigentlich gekriegt? Dann lernst du auch zu herrschen. Das ist das Ziel von Erlösung. Römer 5, 17. Wenn wir die Fülle der Gnaden und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, haben wir viel zu tun. Nein, dann herrschen wir in diesem Leben durch Christus. Wir herrschen. Warum? Weil wir uns so anstrengen zu herrschen. Nein, weil wir etwas empfangen haben. Und das, was wir empfangen haben, hat einfach die Kraft, uns hochzuheben. Diese Welt, wenn wir ihren Einfluss zulassen, hat eine enorme Kraft, uns runterzuziehen. Aber das Leben aus Gott, das wir empfangen haben, wenn wir dem Raum geben und wenn wir wissen, was das ist und wenn wir es in Ruhe lassen und nicht einsperren, sondern frei sich bewegen lassen, es hat die Kraft, uns hochzuheben. Wir herrschen. Wer chronisch bedrückt, entmutigt, traurig, enttäuscht ist, herrscht nicht, sondern lässt sich beherrschen. Wir haben ein Leben empfangen, das stärker ist als die Waffen und die Angriffe der Finsternis. Dieses Leben haben wir empfangen und es ist in uns. Und es wird dann sein Werk tun, wenn wir wissen und wenn wir glauben, was wir empfangen haben. Und wenn wir wissen, wie man mit diesem Leben kooperiert, wie man sich anvertraut diesem Leben, wie man sich tragen lässt von diesem Leben. Viele Christen benehmen sich so wie ein müder Fußgänger und bekommt ein herrliches, schönes, schnelles Auto geschenkt. Und jetzt schiebt er das Auto und sagt, vorher bin ich zu Fuß gegangen, jetzt muss ich sogar noch ein Auto schieben. Oh, ist das Leben schwer. So viele Christen stöhnen. Und ich denke, meine Güte, wenn du so stöhnst, dann geh doch zurück in die Welt. Wenn du nicht begreifst, was Erlösung ist, wenn du hier nur rumjammerst und nur ein langes Gesicht machst und nur immer negativ bist und nur immer entmutigt bist, und wenn da nichts von Herrschaft und Freiheit und Klarheit und Adlersflügel ist, dann geh doch zurück in die Welt. Du hast doch gar nicht begriffen, was du eigentlich hast. Vielleicht musst du noch ein bisschen der Welt erleiden, bis du wirklich schreist für Erlösung. Oh, es ist so schwer, in dieser Zeit ein Christ zu sein. Hast du das bei Paulus gelesen? Hat Jesus uns so etwas beigebracht? Wir haben Leben aus Gott empfangen. Dieses Leben ist stärker als das Leben des Teufels. Es gibt verschiedene Stufen von Leben. Ja? Bäume haben eine bestimmte Art von Leben. Tiere haben eine höhere Art von Leben. Tiere können sich bewegen, Bäume stehen fest, außer wenn sie umfallen. Ja? Tiere können sich äußern, Bäume sind recht schweigsam. Ja? Wir Menschen haben eine höhere Form von Leben empfangen als die Bäume und als die Tiere. Man hat jetzt herausgefunden, ja, sogar neben Delfine und Affen, sogar Elefanten können sich selber im Spiegel erkennen. Na, gewaltig. Was da drei Tiere können, das kann jeder normale Mensch. Jeder normale Mensch, wenn er ein bestimmtes Alter erreicht hat, der schaut in den Spiegel und sagt, das bin ich. Und dann machen sie ein dickes Ding draus, jetzt sogar neben Schimpansen und neben Delfine, sogar die Elefanten haben auch schon ein Ich-Bewusstsein. Na, ist ja klasse. Jeder Mensch hat das, ohne zur Universität gehen zu müssen. Aber die Engel haben ein höheres eine höhere Art von Leben. Die können zum Beispiel fliegen. Das können Menschen nur mit dem Flugzeug. Engel können das von alleine. Und sie können eine Menge Dinge tun, die Menschen nicht können. Und unser Gott hat die höchste Form von Leben. Und zu diesem Leben gehört unteilbar dazu, dass Gott das Leben genießt. Und viele haben das nie gesehen, dass Gott im Himmel ist und sich freut, dass er Gott ist. Gott genießt, dass er Gott ist. Er entschuldigt sich nicht dafür. Er findet das klasse, dass er Gott ist. Er genießt das aus vollen Zügen. Er freut sich seines Lebens. Und das tut er schon seit Urzeiten. Ohne Midlife-Crisis. Ohne Zukunftsangst. Es geht ihm einfach herrlich. Das liegt in der Natur. Einfach. Nichts kann ihn runterziehen. Nichts kann ihn kränken, sodass er in Depressionen verfällt. Ja, er kann beleidigt werden. Ja, er kann betrübt werden. Aber diese Betrübnis, die er momentan erfährt durch seine Kinder, die ihn nicht kennen und die an seinem Willen vorbeileben und die ihm Dinge unterstellen, die er nie gewollt hat. Diese Betrübnis, dieses Leiden, das er hat, mindert aber nicht die Tatsache, dass er doch souverän ist, dass er herrscht und dass er die Hoffnung nicht verliert und weiß, egal wie das im Moment hier aussieht, es wird ein gutes Ende geben. Die ganze Geschichte mit der Gemeinde, mit diesem Planeten wird ein gutes Ende nehmen. Der Teufel wird für immer gebunden sein, wird seine Strafe bekommen. Und die, die auf Gottes Stimme gehört haben und die sich ihm angeschlossen haben, die ihm mehr vertrauen als den religiösen Stimmen dieser Welt, die werden mit ihm sein. Und da wird kein Schmerz mehr sein. Keine Entmutigung, keine Bedrückung, keine Träne, keine Traurigkeit, keine Langeweile. Im Himmel gibt es keine Langeweile, sondern das Leben, weil er da ist. Da sind Engel in der Gegenwart Gottes, die schauen ihn an und sind fasziniert. Und sind ergriffen von dem, was sie sehen. Sie schauen ihn an und ohne, dass jemand sagt, 1, 2, 3, jetzt euer Einsatz bitte. Sie sagen, heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Und sie fallen nieder und sie beten an. Und sie gucken nicht auf die Uhr und sagen, wann ist Schichtende? Sie tun das nicht als ein Ritual, sie tun das nicht auf Programm. Jemand schwingt den Taktstock und sagt bitte jetzt von 9 bis 12 wieder mal Lobpreis und heilig ist der Herr. Sie sehen ihn und es kommt einfach aus ihnen raus. Heilig, heilig, heilig ist Gott, der Herr Zebaoth. Und das tun die schon so lange. Und es wird ihnen nicht langweilig. Wenn Christen sich langweilen in Anbetung, weiß ich eins. Sie müssen dringend Gott kennenlernen. Dringend. Sie machen zu viel Betonung auf, wir müssen das machen und das noch und so sieht es richtig aus und so weiter und so weiter. Wir müssen Gott kennenlernen. Ein Herz, das Gott kennt, ist ein Herz, das zunimmt in Dankbarkeit. Ist ein Herz, das zunimmt in sich zu freuen an ihm. Wie um alles in der Welt soll man dieses schreckliche Gebot im Neuen Testament, Philipper 4, Vers 4, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wie um alles in der Welt soll man das erfüllen? Neben all den Verpflichtungen und Lasten, die wir doch sowieso haben. So in diesem kleinen Vers schon siehst du, das Normale für einen Christen ist, im Geist Gott zu sehen, im Geist ihn anzuschauen, im Geist Begegnungen, Berührungen mit ihm zu haben. Das ist die einzige Art, wie man das erfüllen kann, sich an Gott zu erfreuen. So, das ist kein Gebot, es ist einfach nur eine Beschreibung. Das ist das normale neutestamentliche Christenleben. Man lebt in der Gegenwart Gottes und dieser Strom wird nicht behindert und er fließt und er erfüllt uns und er sättigt uns. Und stellt uns zufrieden. Unser Gott ist ein sättigender Gott, ein zufriedenstellender, erfüllender Gott. Wie wenig wird das betont? Wie wenig wird das verkündigt? Wie wenig wird das geglaubt? Und darum diese vielen langen Gesichter, die man an so vielen Stellen trifft. Weil das Christenleben als ein schwerer Marsch, voller Entbehrung und voller Schwierigkeit und um Verzicht und viel, viel Mühe einfach gesehen wird. Ja, da ist Mühe, da ist Leiden sogar. Sogar Märtyrertum. Aber nicht so, wie wir das verstehen. Sondern es kommt aus einem Herzen, das fasziniert ist an Gott. Das ihn kennt, das ihn liebt, das an ihm hängt und das alles holt, was es braucht von ihm. Das ist, was das Ziel von Jüngerschaft ist. Gott kennenzulernen. Ein Herz zu bekommen, das ihm vertraut. Ein Herz, das nicht mehr von Misstrauen und Selbstschutz und Kämpfen um die eigenen Rechte und Kämpfen um Unabhängigkeit beschäftigt ist, sondern das nur eins sagt, ich will mich hingeben, ich will lieben, ich will mich öffnen. Und das kommt nicht mit Zwang. Du kannst einem misstrauischen, verletzten, negativen Herzen nicht befehlen, sich zu öffnen. Das ist das Letzte, was es will. Das ist völlig unmöglich. Man kann Vertrauen nicht befehlen. Aber wenn dieses verletzte, misstrauische, enttäuschte, resignierte Herz anfängt hochzuschauen und anfängt die Herrlichkeit Gottes zu sehen, wird dieses Herz sich öffnen. So wie die Blumen einfach aufgehen. Schon mal gesehen, Gänseblümchen, was machen die? Abends machen sie zu. Und morgens kommt die Sonne, was machen sie? Sie machen auf. Läuft der Gärtner durch den Garten, sagt, husch, husch, meine Lieben, es ist jetzt 8.30 Uhr, die Sonne steht schon hoch am Himmel, öffnet euer Köpfchen und lächelt der Sonne entgegen. Nein, das machen die ganz von alleine. Warum machen die das? Weil die Gänseblümchen gemacht sind für die Sonne. Sobald die Sonne kommt, wissen die Gänseblümchen, was sie zu tun haben. Niemand muss sie daran erinnern. Wenn das ein Gänseblümchen kann, wie viel mehr unser Herz? Wir sind geschaffen von ihm. Wir sind geschaffen, dieses Glück, dieses Genießen des Lebens, das unser Gott seit Ewigkeiten hat, zu teilen. Das ist unsere Bestimmung. Ja, wir müssen doch Gott verherrlichen. Ja, indem wir uns an ihm freuen. Eine christliche Arbeit, die nicht kommt aus Dankbarkeit, ist keine christliche Arbeit, sondern es ist ein Pflichtprogramm. So, ich glaube, das war die erste Betonung in der apostolischen Lehre für die Jünger. Jetzt geht es nicht mehr um Waschungen und um Speisegebote und dies und das und jenes und das muss richtig sitzen und da muss dann die Anbetung passen und das muss richtig und da müsst ihr opfern und da und so weiter. Nein, das hatten die Juden alle schon. Diese Teaching brauchten die nicht. Die waren alle unter dem Gesetz. Die wussten all diese Dinge einzuhalten. Sondern jetzt war eine Offenbarung, die Jesus vorbereitet hat und die dann durch den Dienst der Apostel sich ausgebreitet hat. Gott, der Heilige, der Große, der Mächtige, er will sich dir nahen. Er will dir Gutes tun. Er will Vater sein. Das war doch die Revolution. Nicht, pass auf, das sind die christlichen Punkte, die Pflichten, die du jetzt peinlich zu beachten hast und wehe, du vergisst eins von diesen Dingern. Das war nicht apostolische Lehre, sondern Gott, von dem ihr schon gehört habt, er will euer Vater sein. Gehen wir mal zu Johannes 17. Sehen wir genau diese Dinge, die ich jetzt versucht habe, ein bisschen zu beschreiben. Wir lesen Vers 24 und nachher noch Vers 26. Vater, ich will, dass die du mir gegeben hast, bei mir sein, wo ich bin, damit, so Jesus hat eine Absicht, wir sollen bei ihm sein. Warum? damit wir pünktlich unsere Pflichten in der Gemeinde erfüllen. Nein. Damit sie meine Herrlichkeit sehen. In keiner Weise will ich damit irgendwie Verantwortungsbewusstsein und Treue gering machen. Ich will nur sagen, das Erste muss das Erste sein. Und wenn meine Treue und mein Verantwortungsbewusstsein nicht kommt aus der Begegnung mit Gott, ist es einfach nur selbstgemachtes Zeug. Und da ist keine Verheißung drauf und das wird nicht funktionieren. So, Jesus hat ein ganz starkes Verlangen, wenn du diese Schriftstelle liest und den Heiligen Geist einlädst, der der Autor dieser Verse ist und der Worte des Lebens hat und der diese Worte lebendig machen will in deinem Herzen, dann wirst du das spüren, wenn du Zeit verbringst über so eine Aussage. Ich will, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, wo ich bin, damit sie meine Herrlichkeit schauen. Da ist ein brennendes Verlangen in Christus, dass wir etwas sehen sollen, seine Herrlichkeit. Und all diese ganze diese Verdrossenheit, diese Entmutigung, diese Schwere und dieses Leiden und Jammern und die langen Gesichter und das Klagen und die Freudlosigkeit und die Langeweile haben alle nur eine einzige Ursache. Wir sehen nicht die Herrlichkeit. Die Herrlichkeit zu sehen bedeutet Schluss mit christlicher Routine. Der einzige Grund, warum so viele Versammlungen so identisch sind, so austauschbar sind, immer wieder gleich sind, ist nur, weil wir aus uns heraus einen netten Gottesdienst machen, aber so wenig geschieht aus Begegnung mit ihm. Da, wo man ihn wirklich kennt, wo man sich anhängt an ihn, wo man von ihm bewegt wird, ist jedes Mal etwas anders, jedes Mal etwas Neues, etwas Frisches, etwas Lebendiges, etwas, was nicht da war. Weil Gott ist vielfältig, Gott ist einzigartig. Und die ihn kennen, werden auch so werden. Wenn wir immer dasselbe Zeug erzählen, wenn wir immer dieselben Gebete beten und schon von unseren eigenen Gebeten einschlafen, dann stimmt da etwas nicht. Ein Grund, warum manche Christen das Beten einstellen oder nahezu gegen null reduzieren, weil sie ihre eigenen Gebete nicht mehr hören kann. Aber Gott ist das Leben und Gott ist kreativ und vielfältig. Und er hat eine Freude daran, Neues zu schaffen. Es macht ihm Spaß, Neues zu schaffen. Unser Gott spielt gerne. Ja, das kann man aber nicht sagen von einem heiligen Gott. Ich glaube, jeden Winter, wenn der Schnee rieselt, Gott ist absolut begeistert und macht jedes Schneekristall anders. Warum ist jedes Schneekristall anders? Jemand hat mir mal ein dickes Buch geschenkt, viel dicker als meine Bibel. Und das war ein Katalog mit Fotos von Schneekristallen. Irgendjemand hat sich die Mühe gemacht, einmal ein paar davon, diesen ein paar tausend, zu fotografieren. Und dieses Buch ist ein Pool von Inspiration für Designer. Wenn denen die Ideen ausgehen, dann greifen sie zu einem solchen Buch und schauen sich Muster an, auf die sie noch nicht gekommen sind. Und das sind nur ein paar tausend Schneekristalle. Und in einem einzigen großen Schneefall über Mitteleuropa, weiß ich nicht, wie viele Schneeflocken und wie viele Schneekristalle darunter fallen. Und sie sind alle anders. Und das jeden Winter, jedes Jahr, seit Jahrtausenden auf dem ganzen Planeten. Gott liebt es zu spielen. Aber wir sind zu ernst für solche hohen theologischen Gedanken. Wo kämen wir da hin, wenn wir das glauben würden in der Gemeinde? Dann fangen noch die Leute an zu spielen. Dann fangen noch die Leute an, kreativ zu werden. Wo bleibt dann unsere Ordnung? Das ist unser Problem. Wir machen eine Friedhofsordnung. Hier liegt die Reihe Toten, da liegt die Reihe Toten, da liegt die Reihe und jeder bitte, keiner rühre sich. Und dann war es wieder ein ordentlicher, gelungener Gottesdienst. Keine Störung. Wir haben es wieder geschafft. Ein störungsfreier Gottesdienst. Dieses Denken ist doch absurd. Bei Jesus gab es immer Störfälle in seinen Gottesdiensten. Da war es in der Beerdigung, Jesus kommt fast den Sarg an, der springt aus dem Sarg, da war alles gestört. Da kommt er in die Synagoge und da ist der Mann mit dem bösen Geist und der schreit aus, weil er die heilige, alles durchdringende, herrliche Gegenwart Christi nicht ertragen kann und seine Bosheit einfach offenbar werden muss und er schreit da laut auf mit dem Gottesdienst. Schon wieder ein Störfall. Gott macht Störfälle. Menschen machen eine sklavische Ordnung. Und wenn wir Gott kennenlernen, wenn dieses Leben hervorkommt, dann wird Vielstimmigkeit in der Gemeinde kommen, Kreativität und wir singen und wir feiern und wir tanzen und wir fließen im Heiligen Geist und es ist jedes Mal anders, als es vorher gewesen ist. Es ist vielfältig, weil es etwas hat von seiner Art. Wenn wir etwas brauchen, dann Gott kennenzulernen. Und wenn die Gemeinde endlich das zum Ziel macht, nicht wir müssen wachsen, wir müssen hier unseren Laden am Laufen halten, wir müssen sehen, dass wir die Gelder kriegen, damit wir unsere Hütte irgendwie hier unterhalten können. Sondern wenn das Ziel ist, wir wollen Gott kennenlernen, wir wollen ihn lieben lernen, wir wollen Anteil haben an diesem Leben der Herrlichkeit. Wenn das sich Bahn bricht, wird es eine geistliche Revolution geben. Und dann wird die Welt aufmerksam werden auf die Gemeinde. Und die werden kommen und sagen, wo um alles in der Welt habt ihr diese Musik her? Wir haben nie so eine Musik gehört. Wo gibt es so eine Musik? Wie lange habt ihr geübt, um solche Stücke hervorzubringen? Und wir schauen sie an und sagen, geübt? Das haben wir einfach so spontan improvisiert. Das machen wir immer so. Denen wird die Kinnlade runterfahren. Nein, 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 nein. Wir haben unseren Computer diese Musik analysiert. Die ist perfekt. Die Pausen, die Zwischenstücke, die Überleitungen, die Soli. Es ist perfekt. Da ist so eine Ordnung drin. Es ist so unglaublich. Das erzählt uns nicht. Das habt ihr spontan gemacht. Das gibt es nicht. Bis auf die Sekunde stimmen die Sachen, die Einsätze. Und überhaupt, wie geht das bei euch? Da sind 3, 4, 5 vorne, die fangen an, euer Lobpreisteam, aber nachher wissen wir gar nicht mehr, wo ist das Lobpreisteam, die ganze Versammlung ist das Lobpreisteam und bestimmte Sachen kommen von da hinten und dann kommen wieder Sachen von da und von da. Wie wussten die, wann die dran sind und wann die das zu bringen haben und das zu tun haben und wieso passte dieser Song zu diesem Tanz und wieso das und das und jenes, das gibt's doch gar nicht. Sagen, hey, das ist immer so, komm doch mal nächsten Sonntag. Das ist normal. Und die Art, wie Gott sich offenbart in unserer Mitte, ist ein Beweis, dass es ihn gibt. Warum rennen diese Leute uns jetzt nicht die Bude ein? Weil wir kaum was haben. Aber wo Gott ist, ist das Leben. Und die Gemeinde wird eine Freisetzung bekommen. Durch Begegnung mit ihm. Freisetzung. Warum singen so viele Leute nicht in Zungen? Sie haben Angst. Angst vor dem neben ihnen. Ich könnte falsch singen. Ich könnte irgendwie komisch angesehen werden. Vielleicht kriege ich sogar einen Platzverweis. Aber wenn wir auf Gott schauen und in ihm frei und sicher und geborgen sind, wir beschäftigen uns nicht damit, wie passt das mit dem zusammen, was der andere da gerade denkt. Es passt, weil er auch angeschlossen ist an diese Quelle und von da alles bezieht. Gott wird sich selber offenbaren. Seine Reinheit, seine Heiligkeit, seine Schönheit, seine Kreativität durch die Gemeinde. Und die Revolution wird ihren unabwendbaren Lauf nehmen, indem diese Stimme, lerne Gott kennen. Lerne von ihm berührt zu werden. Lerne dir dienen zu lassen von ihm. Lerne ein Herz zu bekommen, das sich an ihm freut. Diese Stimme wird erschallen, immer mehr. Und nur wo diese Stimme die erste Stimme ist und Menschen darauf eingehen, wird noch Leben sein. Die Hand Gottes ist vom traditionell pfingstlich-charismatischen System schon weg. Die ist nicht mehr da. Es ist nicht mehr die Frische und das Leben da. Wir sind in einer Übergangsphase und wir tasten jetzt und suchen jetzt. Und das Neue kommt nicht aus einem Konzept, kommt nicht aus einer Idee von Menschen. Das Neue kommt einfach aus diesem Angeschlossensein an das Leben. Fließen mit dem Strom Gottes. Und Gottesdienste werden keine Last mehr und keine Mühe und keine Pflicht, die wir zu erfüllen haben. Und hoffentlich geht es heute nicht so lange, sondern es wird eine Freude sein. Guck mal in der Apostelgeschichte. Sie haben nicht gesagt, um 9 fangen wir an und wir werden sicher, seid ohne Sorge, sicher, pünktlich um 12 fertig sein. So, niemand hat Probleme. Niemand wird da draußen in der Welt irgendwas verpassen. Wir machen es ganz kurz und dann seid ihr wieder entlassen in das normale Leben. So war das nicht. Das normale Leben war, zusammenzukommen und vor Gott zu sein und den ganzen Tag. Du kannst es sehen, wenn du Apostelgeschichte studierst. Die waren da zusammen. Und dann passierte diese schreckliche Sache mit Ananias und Sapphira. Ein Todesfall mitten im Gottesdienst, der wurde beerdigt und die haben nicht gesagt, schade, alles dazwischen gekommen, jetzt müssen wir abbrechen, das versteht ja jeder. Die haben weiter den Gottesdienst gemacht, während einer ihrer Leute beerdigt wurde, das musst du dir mal vorstellen. Und Stunden später waren sie immer noch zusammen und die Frau kommt. Und sie hat nicht gesagt, ach, jetzt ist nach 12, brauche ich nicht mehr zu kommen. Die wusste, die sind da den ganzen Tag. Die preisen, die erheben Gott, die erleben die Gegenwart Gottes, dann kommt ein kleines Teaching, dann kommt eine Prophetie und dann kommt dies, dann kommt das. Und das ging den ganzen Tag so. Und die wusste, kann sich Zeit lassen mit den Haaren und Stunden später kommt sie dann und die Versammlung läuft immer noch. Heute wird alles getimed, geregelt, alles irgendwie so. Es muss ja passen in das normale Leben. Wir müssen nach Hause, weil wir haben die Uhr am Ofen auf 12:30 gestellt. Ja, wer hat dir das gesagt? Lass doch den Unsinn. Da hast du die Uhr gestellt, der Braten wird schwarz, du musst nach Hause, machst dir Stress, tut doch keinen Braten in den Ofen. Also muss alles funktionieren, alles muss getimt sein, alles muss geordnet sein. Unser Gott liebt die Vielfalt. Und er liebt Überraschungen. Halleluja. So die Apostel, ich glaube nicht, dass sie Prinzipien betont haben, sondern lernt Gott kennen. Lernt ihn kennen. Er ist das Leben. Und sie wiederholen einfach, was Jesus gesagt hat. Ihn zu kennen, das ist hier Johannes 17, Vers 3, das ist das ewige Leben. Gott zu kennen, das ist das Leben. Wenn du Gott kennenlernst, fließt das Leben. So sorg dafür, dass du ihn kennenlernst. Er will, dass du seine Herrlichkeit ansiehst. Johannes 17, 24. Jesus hat eine Herrlichkeit. Und zu dieser Herrlichkeit sind wir berufen. Paulus sagt, ihr seid berufen zur Erlangung der Herrlichkeit. Nicht zum darüber philosophieren oder darüber irgendwelche interessanten Teachings hören, sondern sie zu erfahren, sie zu erleben, sogar Teilhaber dieser Herrlichkeit zu sein. Das ist die Aufgabe. Teilhaber der Herrlichkeit zu sein. Mit anderen Worten, das Christenleben besteht darin, erfüllt und glücklich und zufrieden in Gott zu werden. Das ist das Christenleben. Siehst du das viel um dich herum? Nein, wir sehen was ganz anderes. Weil wir zweitrangigen Dingen den ersten Platz einräumen. Aber es wird eine geistliche Revolution geben. Und das Erste wird wieder das Erste sein. Um Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit aller Kraft, wird das Erste und Größte und Wichtigste sein. Und wenn das, was für Gott am wichtigsten und am größten und am bedeutungsvollsten ist, für uns auch wieder am wichtigsten, am größten und am bedeutungsvollsten wird, kommt alles andere in seine Ordnung. Wenn das Erste nicht das Erste ist, sind wir in einem Durcheinander und wir finden nicht mehr die Tür, wie es rausgeht. Wir haben dieses Durcheinander, weil wir verkehrte Prioritäten haben. Wir haben nicht die Prioritäten, die Gott hat. Wir jagen Heilung nach, wir jagen Wohlstand nach, wir jagen Befreiung nach, wir jagen Gemeindewachstum nach, wir wollen Städte transformieren, wir wollen Kontinente versöhnen. Demnächst werden wir wahrscheinlich mit Galaxien anfangen, weil wir hier schon alles getan haben. Wir haben 1000 Ideen, worum es irgendwie gehen könnte. Und Gott sagt, bitte, bitte, bitte. Leg das doch mal alles beiseite und hört doch mal auf mich. Ich bin doch hier die Nummer eins. Ich bin doch Gott. Und ich sage euch, worum es geht. Ihr müsst zu mir kommen. Ihr müsst trinken. Ihr müsst erfüllt werden. Ihr müsst gesättigt werden. Ihr müsst mich kennenlernen. Das ist, was ihr braucht. Das wird euch entschlacken, entkrampfen, entkorken. Normal machen. Euren Bluthochdruck von lauter christlicher Action mal wieder runterfahren lassen. Und euch in Entspannung bringen. Und euch helfen, ein bisschen zu genießen. Gott zu kennen ist das Leben. Am Ende seines gewaltigen apostolischen Dienstes ist Paulus immer noch erfüllt von dieser einer Sache. Ich möchte ihn erkennen. Und die Gemeinschaft seiner Leiden und die Kraft der Auferstehung, das war sein Verlangen, Gott kennenzulernen. Wenn wir Gott kennenlernen, kommt die Gemeinschaft seiner Leiden. Und wenn die Gemeinschaft seiner Leiden kommt, kommt die Erfahrung der Kraft der Auferstehung. Und das ist die eigentliche Kraft des Lebens, die uns trägt. Die Kraft der Auferstehung. Das ist die Kraft, die dich befähigt, inmitten von großem Schmerz und großer Enttäuschung, wenn die Menschen, die dir am nächsten waren, denen du am meisten vertraut haben, dir das Messer in den Rücken stechen, du sagen kannst, und ich will mich freuen in meinem Gott. Er ist meine Quelle. Er ist mein Trost. Er ist meine Festung, meine Burg. Der Ort, wohin ich fliehe. Mein Bergungsort, mein Zufluchtsort. Ihr Lieben, das ist, was wir brauchen. Erfahrungen, dass Gott in der Stunde der Not uns alles ist. Dass er uns trägt. Das wird uns helfen. Wenn ich wanderte durchs finstere Tal, der Todesschatten, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. Nicht, ich fürchte kein Unglück, weil ich eine Predigt über die Gegenwart Gottes gehört habe. Sondern weil ich die Gegenwart Gottes erlebe, gerade da im Tal der Todesschatten. Oder im Neuen Testament, Paulus sagt, er zählt all das auf, all die Angriffe, all die Verfolgungen, all das Leiden, all die Schwierigkeiten, all die Dinge, die da gegen sie kommen. Und sagt er dann, und wir bemühen uns durchzuschleppen. Und wir hoffen, dass wir nicht abfallen vom Glauben. Und es ist alles so schwer und wir befürchten, es wird noch viel schwieriger. Nein, was sagt er? In dem allen, in all den Verfolgungen, Ablehnungen, Gefängnis, Schläge, in all diesen Dingen überwinden wir bei weitem. Wie denn? Durch den, der uns geliebt hat. Nicht, indem wir uns krampfhaft mit unserem Notizheft erinnern an Predigten über die Liebe Gottes. Sondern wir überwinden durch die Erfahrung der Liebe. Die Liebe trägt uns, die Liebe ist da. Gehen wir ins Gefängnis, er wird da sein. Hast du mal Berichte gelesen von Menschen aus der Verfolgung von der Untergrundkirche? Sie beschreiben die Herrlichkeit Gottes, die sie in ihren verseuchten Gefängnissen da erlebt haben. Dass manche, wenn sie Jahre später aus dieser Hölle entlassen worden sind, sagen, manches Mal, ich sehne mich zurück nach dieser Nähe, nach dieser Herrlichkeit, nach dieser Gegenwart, nach diesem Trost. Wir stehen davor und sagen, Mann, sei froh, dass du jetzt frei bist, sei froh, dass das zu Ende ist. Und die sagen, ich sehne mich zurück nach dem, was ich da gehabt habe. Wir als bequeme und gut versorgte westliche Leute, wir stehen davor und sagen, die spinnen doch wohl. Weil wir nicht kennen, was sie kannten. Weil wir keine Ahnung haben, noch nicht einmal wurde uns gesagt, du bist doch geschaffen für die Herrlichkeit. Das ist das Leben. Die Herrlichkeit Christi zu sehen, zu genießen. Wie es im Alten Testament heißt, sie werden sich laben an meiner Herrlichkeit. Laben, was für ein herrliches Wort. Das ist so wie ein absolut köstliches Festmahl. Sich laben an der Herrlichkeit. Das ist die Berufung der Gemeinde. Und das ist, was sie gehabt haben. Als Stephanus gesteinigt wurde, was sagt die Bibel? Er schluckt doch noch schnell einen Aspirin, sagt, meine Güte, ist es heute wieder ein Stress. Es ist so schwer, ein Christ zu sein in dieser Zeit. Er schaut auf, sein Gesicht wurde wie das eines Engels. Der Himmel war offen und Christus stand. Was für ein seltener Anblick. Christus sitzt doch seit Ostern, seit der Himmelfahrt. Er sitzt auf dem Thron. Aber als Stephanus gesteinigt wurde, Christus stand auf. Und ich glaube, weißt du, wie er stand? Sagt so, jetzt kommst du zu mir. Vergiss die Steine, sieh mich an. Guck nicht auf die Steine, sieh mich an. Du kommst jetzt zu mir. Noch 10 Sekunden und du bist bei mir. Du wirst bei mir sein und du wirst Dinge sehen, für die du immer geträumt hast, die immer dich belebt und beflügelt haben. Die Herrlichkeit wartet. Stephanus, noch 5 Sekunden. 4, 3, 2, 1. Ja! Halleluja! Wir stellen uns Märtyrertum völlig verkehrt vor. Wenn es Märtyrertum ist, das nicht aus menschlicher Dummheit kommt, sondern aus einem Leben in der Gegenwart Gottes, da ist Herrlichkeit. Petrus sagt, wenn ihr leidet, um des Namens Christi willen, wenn ihr Unrecht leidet, der Geist der Herrlichkeit ist auf euch. Wir haben keine Theologie der Herrlichkeit, wir haben keine Theologie des Leidens, wir sind einfach nur Mittelmaß und langweilig. Aber etwas passiert und viele sagen, diese Langeweile will ich nicht mehr länger ertragen. Entweder es passiert was, entweder ich fange an zu leben, entweder ich fange an Gott zu erleben oder das Ganze macht keinen Sinn mehr. Besonders unter jungen Leuten. Halleluja. Und diese Art von Leute passen in eine normale Gemeinde nicht rein. Und versuche ja nicht, die da reinzupassen. Versuche ja nicht zu sagen, du bist aber doch Christ und du musst doch am Sonntagmorgen, klar, unser Gottesdienst ist total langweilig und es kostet viel Kraft und du brauchst bis Mittwoch, um dich davon zu überholen. Aber du bist Christ und du musst unbedingt in diese Art von Gottesdienst gehen. Das ist einfach so, das mache ich auch schon seit 30 Jahren. Das gehört dazu und das wird dich genauso umbringen wie mich. Also rein dann. Ihr Lieben, wie krank die Idee, dass Gottesdienst eine Bürde ist. Einmal waren wir in Kirgisistan und wir haben dort Heiliggeistmeetings gehabt und die Herrlichkeit Gottes war da und wir haben gebadet im Strom des Geistes, unseren Gott erfreut und es war so viel Erfrischung und so viel Leben und so viel Ermutigung da. Nur der Pastor fehlt. Ich sagte zu den Ältesten, was mit eurem Pastor, wo ist der? Ja, der ist in Urlaub. Dann stellte ich fest, als ich hörte in Urlaub, ich dachte, der ist in eine andere Stadt gefahren oder irgendwie nicht da und dann irgendwann kam heraus, er ist aber doch in der Stadt. Und ich sage, ja, warum kommt er nicht? Wir haben hier Halligalli im Heiligen Geist. Uns geht's hier so herrlich. Wir schwimmen im Strom der Gnade. Und der kommt einfach nicht. Ja, weißt du, unser Pastor braucht Ruhe. Der ist so ausgebrannt. Ich sage, wie bitte? Der ist so ausgebrannt, dass er nicht mehr in die Erfrischung kommen kann? So kaputt ist er schon, dass er nicht mehr sich mehr beleben lassen kann? Gerade weil er ausgebrannt ist, soll er doch kommen. Ja, weißt du, der braucht Urlaub, Versammlungen für ihn als Pastor. Das ist eine schwere Last. Ich sage, hallo, hier läuft alles schief. Wie kann Erfrischung, Belebung eine Last sein? Stöhnst du auch und sagst, morgen ist Sonntag, da gehen wir fein essen. Oh, was für eine Last. Nein, du freust dich schon die ganze Woche drauf, weil das köstlich ist, weil das was Besonderes ist. Und das Erfrischende, Belebende, Köstliche ist keine Last. Wenn ein köstliches Mahl für dich eine Last ist, dann würde ich sagen, lass dich mal vom Doktor durchchecken. Das stimmt doch was nicht. Jeder normale Mensch freut sich auf etwas Köstliches, etwas Belebendes. Wenn Gottesdienste eine Last werden, dann gibt es nur einen einzigen Grund. Gott ist nicht da. Wir haben eine Jugend gehabt vor vielen, vielen Jahren und der Heilige Geist war da und Menschen haben Gott erkannt, haben Buße getan über ihre Sünden, fingen an zu leben, fingen an, Gott kennenzulernen, hörten verschiedene Dinge aus ihrem alten Leben einfach auf und wir hatten eine wunderbare Zeit dort. Und dann kam die Feuerwehr und hat alles gelöscht. Und dann haben sie gesagt, ja, aber das soll alles weitergehen, wir wollen dasselbe wie du. Nur bitte keine Hände hochheben, nicht in Sprachen singen, nicht tanzen, nicht prophezeien. Einfach nur die normalen Dinge, aber sei sicher, wir wollen dasselbe wie du. Und wir möchten, damit kein Aufruhr ist, dass du auch weiter zu den Versammlungen dort gehst. Ich sage, hallo, ich werde nicht hingehen. Ja, warum denn nicht? Ich sage, weil der Heilige Geist nicht hingeht. Warum soll ich hingehen, wenn der Heilige Geist nicht geht? Wie kannst du wissen, dass der Heilige Geist... Ich sage, mit diesem Programm, das ihr ihm vorlegt, er sagt, okay, mach das alleine. Ich habe keinen Raum, ich habe nichts zu tun in all dem. Ihr habt alles festgezurrt, keine Hände hochheben, sich nicht bewegen, sich nicht freuen, nicht prophezeien, nicht tanzen. Ja, was soll der Heilige Geist da bitte schön tun? Was soll er da machen? Er geht nicht. Und warum soll ich zur Versammlung gehen, wo schon feststeht, er wird da nicht hingehen? Ich gehe nicht zu Versammlungen, wo Gott nicht ist. Warum soll ich hingehen? Warum soll ich was tun, was er nicht tut? So, komm. Vers 26. Jesus sagt, ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun. Ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und ich werde ihn kundtun. Jetzt kommt wieder ein damit. Das finde ich so wunderbar, besonders im Johannesevangelium. Jesus offenbart die Absichten, offenbart seine Herzensmotivation. Er erklärt, warum er diese Dinge tut. Ich habe diese Worte zu euch geredet, damit meine Freude in euch sei. Ich habe deinen Namen offenbart, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen. Was war die Aufgabe von Christus? Den Namen Gottes zu offenbaren. Und diese Aufgabe ist nicht fertig, denn er sagt hier, ich werde ihn kundtun, weiterhin in der Zukunft. Christus offenbart den Namen Gottes. Und dieser Name Gottes ist nicht eine neue Last, ein neues Gebot, eine neue Bürde, eine neue Pflicht. Dieser Name setzt etwas frei. Was setzt er frei? Liebe. Offenbarung des Namens bewirkt, dass Liebe in uns ist. Das ist, was Jesus sagt. Ich offenbare den Namen, damit sie was zu lernen haben, damit sie Notizen machen können. Ich meine, mit irgendwas müssen wir die Zeit füllen. Nein! Damit etwas in ihnen passiert, damit sie etwas bekommen, was sie so dringend brauchen. Die Offenbarung des Namens Gottes setzt Liebe frei. Damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei. Das ist Erlösung. Dass Raum gemacht wird für Liebe von Gott. Nicht wir versuchen Liebe zu erzeugen, wir versuchen zu lieben. Sondern wir machen Raum, dass Gott seine Liebe uns mitteilt. Und Jesus sagt hier, dieser Strom der Liebe, er fängt an zu fließen durch eine einzige Sache. Durch Offenbarung des Namens Gottes. Christus offenbart den Namen Gottes und diese Offenbarung setzt Liebe frei. Was ist der Name, den Christus offenbart hat? Das ist ein Name, Gott hat so viele Namen. Er ist der Heilige, er ist der Eifersüchtige, er ist der Allmächtige, er ist der Herrführer der himmlischen Herrscharen. Er ist dies, er ist das, er ist jenes, er ist so viele Namen, Dutzende und Dutzende von Namen. Wieso sagt Jesus, den Namen habe ich offenbart, deinen Namen. Welchen Namen hat Christus offenbart? Weiß es jemand? Die Juden kannten all die Namen. Aber einen Namen kannten sie nicht. Vater. Schau mal, nimm nur eine Konkordanz und schau mal, 4-5 Mal findest du im Alten Testament, wo Gott Vater genannt wird. Dann geh ins Neue Testament, ich glaube über 300 Stellen. Vielleicht sind es 270, ich weiß es nicht mehr so genau. Aber das Verhältnis ist völlig klar. Das Neue Testament, das Zeitalter des Neuen Bundes, hat einen Inhalt. Es bringt Offenbarung über den Namen des Vaters. Gott ist Vater. Und darin ist alles. Darin ist diese Annahme, diese Geborgenheit, dieser Schutz, diese Identität, diese Sicherheit. Wir können nicht Gott als Vater erkennen und länger drinbleiben in Minderwertigkeit und Unwürdigkeit. Das ist völlig unmöglich. Niemand von euch bekommt das hin. Absolut ausgeschlossen. Versuch es, ihr wirst es nicht schaffen. Man kann nicht den Vater erkennen und ein armes Würstchen bleiben, das niemand bedauert, aber wir möchten so gerne bedauert werden. Also bedauern wir uns wenigstens selber. Wenigstens einer kümmert sich um mich. Alle kümmern sich um mich. Alle denken nur an sich, aber nur ich denke an mich. Klasse. Nein, wenn die Offenbarung des Vaters kommt, kommt Identität, kommt Geborgenheit. Wir sind wer? Wir sind nicht dafür gemacht, dass die Welt und der Teufel auf uns rumtrampelt und wir die Fußmatte der Nation sind, sondern wir sind Kinder Gottes. Er kümmert sich, er sorgt für uns. Er kriegt keine Krise, wenn er am Morgen aus dem Fenster schaut und die Preise an der Tankstelle sieht, wie sie schon wieder gestiegen sind. Gott kriegt keine Krise. Gott bleibt ruhig. Er sagt, ich habe alles unter Kontrolle. Ich habe das bestimmt durchstudiert, die ganze Sache. Das Drehbuch steht fest, guckt bis zum Ende. Es wird herrlich enden. Egal wie die Benzinpreise sind, egal was passiert, egal wie sehr die Welt erschüttert werden wird, ihr Lieben. Jetzt tut Gott etwas in der Gemeinde, um die Gemeinde vorzubereiten auf die Erschütterungen. Und dann wird die Gemeinde der Welt in den Erschütterungen zeigen, dass Gott real ist, dass Gott herrlich ist. Ganz schnell noch zu Psalm 9. Ganz schnell, wir haben noch eine Minute. Psalm 9. Halleluja. Vers 11. Auf dich vertrauen, die deinen Namen kennen. Jesus offenbart den Namen Gottes. Und wenn wir diesen Namen kennen, was ist das Resultat? Die Fähigkeit zu vertrauen. Die Fähigkeit, ihm zu vertrauen, kommt nicht aus Anstrengungen. Kommt nicht, oh, ich schlimmer Christ, ich sollte doch Gott vertrauen, dabei bin ich aber voller Missvertrauen, Misstrauen und es ist ja so furchtbar mit mir alles und ich bin so und ich bin dies. Lerne Gott kennen. Und dein Herz wird erfüllt sein vom Vertrauen. Und wenn Vertrauen da ist, kommt Sicherheit und kommt Geborgenheit. Wir können nicht Gott vertrauen und voller Zukunftsangst sein. Angst um unseren Job, Angst um unsere Zukunft, Angst um die Wirtschaft, Angst um dies, Angst um jenes. Wir können nicht in diesen Dingen bleiben, wenn wir Gott vertrauen. Gott kennen setzt uns frei, ihm zu vertrauen. Das ist eines der wichtigsten Fähigkeiten, die Gott der Gemeinde beibringen will, ihm zu vertrauen. Und dadurch im Frieden zu bleiben und dadurch in der Freude zu sein. Vertrauen bringt Freude. Wenn wir Zeit hätten, ich würde das weiter zeigen im Wort Gottes. Aber es beginnt alles damit, dass wir Gott kennenlernen. So der Jünger hat nicht ein akademisches Programm und muss alle möglichen Dinge da studieren und lernen und dann noch die Missionsreisen des Paulus und bitte ja, alle Städte in der richtigen Reihenfolge und diesen ganzen Kram, womit unsere Leute auf den Bibelschulen und Seminaren zugemüllt werden. All die Dinge, die zählen, lernen sie nicht. Wie lernt man Gott zu lieben? Wie lernt man in der Kraft des Geistes zu überwinden? All diese Dinge lernen sie nicht, aber sie lernen alles, was völlig ohne Belang ist, was kein Leben hervorbringt. Gott ist Leben und er möchte dir Leben mitteilen, damit du anderen Leben mitteilst und nicht irgendwelche Fakten aus der Bibel. Wir brauchen ihn. Vater, wir danken dir, dass du uns zuallererst rufst, zur Gemeinschaft mit dir, deinen Sohn zu sehen, wie du ihn eingesetzt hast, wie er regiert, wie er auf dem Thron ist, wie er alle Macht hat, wie er voller Zuversicht ist, wie er weiß, es wird ein gutes Ende nehmen. Die Zeit läuft für den bösen Teufel aus und die Zeit ist nah, dass dein Reich des ewigen Trostes und der ewigen Freude und des ewigen Jubels anbricht, eine neue Menschheit unter deinen Flügeln, unter deinen liebevollen, freundlichen Augen in deiner Gegenwart. Ein Jubel, ein Feiern, ein Genießen ohne Ende. Und das Böse und die Sünde und der Teufel und die Dämonen für immer getrennt von der Menschheit, die auf deiner Seite ist. Wir danken dir für den Himmel. Wir danken dir, dass wir Kinder des Allerhöchsten sein dürfen, dass dein Leben in uns ist. Öffne uns die Augen, was das bedeutet, dass wir deine Kinder sind. Öffne uns die Augen, was deine guten Gedanken über uns sind, dass unsere Herzen geheilt werden von allem Misstrauen, von allem Missverständnis, von allem Stöhnen und Jammern und Klagen. Und wir dankbare Herzen haben. Wir dürfen dich kennenlernen. Immer mehr, immer mehr. Danke, Vater. Halleluja. Amen. Amen.